Aus keinem. Außer dem einen vielleicht. Diese Stunden, diese langen Minuten des kurzen Tages sind wohl die letzten, in denen sie nichts von Melmoth ahnt. Noch ist ein Donner nur ein Donner und ein Schatten nur ein dunkler Fleck an der Wand. Könnten Sie sie jetzt ansprechen? Könnte man vortreten, sie beim Handgelenk fassen und es ihr ins Ohr flüstern? Würde sie möglicherweise stehen bleiben, erbleichen und ihnen verwirrt in die Augen sehen? Oder hinauf zur beleuchteten Burg über der Moldau? Oder zu den weißen Schwänen, die unten am Ufer schlafen und dann auf dem niedrigen Absatz kehrt machen und in der entgegenkommenden Menge verschwinden? Aber nein, es wäre vergeblich. Wahrscheinlich würde sie bloß lächeln. Auf die für sie typische Weise, teilnahmslos und leicht belustigt, sich losmachen und ihren Heimweg fortsetzen. Am Ende der Brücke hält Helen Franklin inne. Straßenbahnen rattern zum Nationaltheater hinauf, wo unten im Orchestergraben die Oboisten am Mundstück saugen und die erste Geige dreimal mit dem Bogen gegen den Notenständer tippt. Weihnachten ist schon 2 Wochen her, doch der mechanische Baum auf dem Altstädter Ring dreht sich immer weiter und spielt einen munteren Schlusstakt von Strauß, während Frauen aus Hove und Hartlepool Pappbecher mit dampfendem Glühwein in den Händen halten. Von der Karlsstraße weht der Geruch von Schinken und Holzrauch herüber, von in Zucker gewälztem Teig, der sich über glühenden Kohlen dreht. Auf einem dicken Lederhandschuh hockt eine Eule. Die Touristen bewundern ihr Federkleid, sprechen sie voller Ehrerbietung an und dürfen sie gegen eine kleine Gebühr einmal vorsichtig selbst halten. Das Ganze ist nur ein Bühnenbild, bewegt durch Seile und Flaschenzüge, eine nette Kulisse für einen Abend der Selbsttäuschung. Aber Helen lässt sich nicht täuschen, hat sie noch nie. Die böhmischen Genüsse sind nichts für sie. Nie stand sie vor dem Glockenspiel der astronomischen Uhr, deren Erbauer man die Augen ausstach, damit er der Stadt keine Schande machen und anderswo eine noch bessere Uhr bauen konnte. Sie hat auch noch nie Geld für eine Matrioschka im Scharlachrot der englischen Fußballnationalmannschaft ausgegeben oder in aller Ruhe den Sonnenuntergang über der Moldau bewundert. Sie ist hier im Exil, denn sie hat sich eines Verbrechens schuldig gemacht, für das es, wie sie fürchtet, keine angemessene Wiedergutmachung gibt. Und jetzt verbüßt sie bereitwillig ihre lebenslange Strafe, die sie sich als ihre eigene Anklägerin und Richterin auferlegt hat. Die Ampel springt auf grün, die Menschenmenge schiebt sich weiter. Helen zieht ein paar Handschuhe aus der Tasche, wird von der lärmenden Woge mitgezogen und an ein Eisengeländer gedrückt. Im selben Moment hört sie ihren Namen. Der Wind trägt ihn über die Köpfe reicher Koreaner hinweg, die sich unten am Anleger vor den messingverkleideten Ausflugsdampfern drängeln. »Helen! Helen Franklin!« ruft jemand so aufgeregt, als hätte sie gerade ihre Tasche verloren. Sie hebt den Kopf, legt sich einen behandschuhten Finger an die Lippen und entdeckt einen hochgewachsenen Mann ohne Mantel, der schlotternd unter einer Straßenlaterne steht. Er trägt ein blaues Hemd und drückt sich einen großen, dunklen Gegenstand an die Brust. Blicke treffen sich. Ein Arm wird gehoben. »Ja!« Ungehalten, ungeduldig. »Ja, du, Helen! Würdest du bitte herkommen? Jetzt sofort, bitte?« Der Mann zupft sich am Hemd, als scheuerte die hauchdünne Seide auf der Haut. Er zittert am ganzen Leib. »Karel!« sagt Helen, ohne sich von der Stelle zu rühren. Karel Brajan, sie hat ihn eines Morgens, als es keinen freien Tisch mehr gab, in der Cafeteria der tschechischen Nationalbibliothek kennengelernt, bildet exakt die Hälfte ihres Freundeskreises. Er ist groß und auf gewissenhafte Weise dünn. Durch sein dunkles, glänzendes Haar schimmert blasse Kopfhaut. Seine Hemden sind stets aus Seide, seine Schuhe je nach Jahreszeit aus Wild- oder Kalbsleder. Er ist nicht attraktiv, erweckt aber mühelos den Anschein. Außerdem wirkt er immer wie frisch rasiert. Er steht da und wird von vorbeilaufenden Kindern in leuchtend bunten Daunenjacken angerempelt. und selbst aus der Entfernung sind ihm die fahle Blässe und die eingesunkenen Augen eines schlaflosen Menschen anzusehen. Die Kälte liegt ihm als bläulicher Schatten auf den Lippen, und der Arm, der den dunklen Gegenstand an die bebende Brust drückt, ist so unbeweglich, als wären alle Gelenke in seinem Körper erstarrt. »Karel«, sagt Helen und setzt sich langsam in Bewegung. Nach 10 Schritten kann sie erkennen, was er mitgebracht hat. Eine schwarze, abgewetzte Ledermappe mit hell abgestoßenen Kanten. Die Mappe ist mit einem Lederband dreifach verschnürt und in einer der Ecken schimmert ein goldenes Emblem, das Helen aber nicht entziffern kann. »Karel?«, fragt sie. »Nimm meinen Schal. Was ist passiert? Wo ist dein Mantel? Hattest du einen Unfall?« Plötzlich kommt ihr ein viel naheliegenderer Gedanke. »Ist etwas mit Thea?« Sie stellt sich Thea vor, Karels Lebensgefährtin und fraglos bessere Hälfte, wie sie leblos im Erdgeschoss im Rollstuhl sitzt, den Kopf mit der Löwenmähne in den Nacken gelegt und den Blick auf einen Punkt jenseits der verputzten Decke gerichtet, dahingerafft von, sie hatten es immer befürchtet, einem neuen Blutgerinnsel, das über Nacht das Gehirn erreicht hat.
»Wie, Thea?«
Karel winkt ungeduldig ab.
»Nein, der geht es gut. Lass das, ich will nicht.«
Missmutig wehrt er den Schal ab, lässt die Arme sinken und mustert Helen, als frage er sich, was sie von ihm will.
»Du wirst dich erkälten.« »Behalt deinen Schal. Nein, werde ich nicht. Außerdem ist es egal. Hör mal, können wir uns irgendwo hinsetzen?«
Er schaut sich um, als wollte er sich im Schneidersitz auf dem Kopfsteinpflaster niederlassen. Dann hebt er die Aktenmappe in die Höhe und schüttelt sie. Das Ding ist voller Wasserflecken und anscheinend sehr schwer, wahrscheinlich vollgestopft mit Dokumenten. Karels Daumen rutscht über das Leder und in der Ecke kommt ein goldenes, leicht abgescheuertes Monogramm zum Vorschein. J.A.H. Betreten nimmt Helen zur Kenntnis, dass er die Mappe mit ebenso viel Gier wie Abscheu umklammert hält. Es ist, als hätte er ein lang ersehntes Objekt gefunden und erst nach dem Kauf gemerkt, dass es faulig riecht.
»Es hilft nichts. Ich muss unbedingt darüber reden. Und ich dachte mir, dass du es von allen am besten verkraften wirst. Im Ernst?«
Er stutzt, stößt ein freudloses Lachen aus.
»Selbst wenn sie jetzt hier vor dir stünde und dir in die Augen sähe, würdest du mir nicht glauben. Kein Wort.« »Sie? Wer ist sie? Hast du die Mappe etwa gestohlen, Karel? Gehört sie einer Freundin? Du immer mit deinen Streichen.«
»Nun«, sagt er und sieht sich zerstreut um, »du wirst es gleich erfahren.« Er geht los und ruft ihr über die Schulter zu, sie solle nicht trödeln, gerade so, als wäre sie ein Kind, das ihm lästig ist. Helen folgt ihm durch einen steinernen Torbogen in eine Kopfsteinpflastergasse, keine 10 Meter abseits der Touristenpfade und doch unmöglich wiederzufinden, sollte man es je versuchen. Er stößt eine lackierte Holztür auf, schiebt sich zwischen den schweren, zum Schutz vor der Kälte angebrachten Vorhängen hindurch, lässt sich in eine dunkle Sitznische sinken und winkt sie heran. Das Lokal mit den beschlagenen, ungeputzten Fensterscheiben, den grünen Aschenbechern und den 40-Watt-Lämpchen hinter grünen Glasschirmen ist Helen vertraut und sofort lässt ihre Anspannung nach. Sie setzt sich neben den Freund, der immer noch zittert, streift die Handschuhe ab, zupft an den Ärmeln ihrer Strickjacke und dreht sich halb zu ihm um.
»Du solltest etwas essen. Du warst immer schon zu dünn, aber anscheinend bist du noch dünner geworden.« »Ich möchte nichts essen.«
»Aber du musst.« Helen winkt eine junge Frau in weißer Bluse heran, bestellt ein Bier für Karel und für sich selbst ein Glas Leitungswasser.
»Wahrscheinlich wirst du es lächerlich finden«, sagt Karel.
Er streicht sich die Haare aus der Stirn und auf einmal besteht kein Zweifel mehr, dass er im Verlauf der letzten Woche um 5 Jahre gealtert ist. Sein Gesicht ist schmal. Auf den hohlen Wangen schimmern weiße Bartstoppeln.
»Und wer weiß, vielleicht ist es das auch. Sieh mich nur an. Ich kann nicht mehr schlafen, was mir sicher anzumerken ist. Ich bleibe auf und lese, Nacht für Nacht. Um Thea nicht zu stören, lese ich unter der Bettdecke mit einer